Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite Steffen Pasler von den ETL-Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
So, wir haben ja wieder volles Programm, Steffen. Dann legen wir mal gleich los. Und zwar habe ich was mitgebracht, ein Entwurf eines Schreibens des Bundesfinanzministeriums vom 13. Februar, Entschuldigung, anderer Monat, aber trotzdem 13. Also 13. Februar, da geht es um die Grundsätze der Verwaltung für den Betriebsstättenbegriff. Es geht also um die Betriebsstätte im internationalen Steuerrecht. Was macht denn die Betriebsstätte aus? Wann liegt sie vor? Wann wird sie begründet? Etc. etc. Da hat sich das BMF über 51 Seiten viele, viele Gedanken gemacht. Wie gesagt, das ist erstmal ein Entwurf. Es wird aber dann irgendwann ziemlich wahrscheinlich zu einem finalen Schreiben dazu kommen. Also für all diejenigen, die sich so im internationalen Steuerrecht vor allem aufhalten, wird dieses Schreiben dann elementar werden. Apropos internationales Steuerrecht, da gab es dann noch ein bisschen mehr vom Bundesfinanzministerium. Einmal gibt es jetzt FAQs zur globalen Mindestbesteuerung. Da geht es ja darum, Unternehmen mit mehr als 750 Millionen Umsatz sind ja verpflichtet in der Zwischenzeit, ja, ihre steuerlichen Belange mal ein bisschen aufzuschreiben und sich darum zu kümmern, dass es eben eine Mindestbesteuerung gibt. Da gibt es dann eben entsprechende FAQs dazu. Und es gibt FAQs zum BEPS-Projekt, Base Erosion und Profit Shifting. Das gibt es ja schon seit weit mehr als 10 Jahren, dieses Projekt. Das ist ja international auf OECD-Basis. Und auch hier möchte man ja eben verhindern, dass Profite in Niedrigsteuerländer verschoben werden und dort vielleicht oder auch nur teilweise versteuert werden. Auch hierzu gibt es FAQs auf der Seite des BMF. So, und auch was mit B anfängt, das Bundesverfassungsgericht hatte dann jetzt auch eine spannende Entscheidung veröffentlicht, Steffen.
Ja, genau. Es geht um den Paragraph 556 klein d BGB, den zwar keiner kennt, aber was da drin steht, weiß jeder. Nämlich, dass dieser Paragraph eine Verordnungsermächtigung für die Länder enthält. Also die Länder können durch Rechtsverordnung bestimmen, dass in einem Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt die Miete zu Beginn des Mietverhältnisses die ortsübliche Vergleichsmiete nicht um mehr als 10% überschreiten darf. Die sogenannte Mietpreisbegrenzungsverordnung. Unter anderem hat Berlin davon Gebrauch gemacht im Jahre 2019. Dort gab es auch schon mal eine Verfassungsbeschwerde, die seinerzeit nicht zur Entscheidung angenommen wurde. Jetzt hat das Land Berlin eine zweite Mietpreisbegrenzungsverordnung erlassen, und zwar schon im Jahre 2020. Und auch gegen diese zweite Mietpreisbegrenzungsverordnung ist vorgegangen worden. Eine Wohnungsbaugesellschaft hat sich verklagen lassen von einem Mieter, der es nicht geschehen lassen wollte, dass diese Wohnungsbaugesellschaft diese Begrenzung auf höchstens 10% ignoriert hat. Die Wohnungsbaugesellschaft hat alle drei Instanzen verloren und dann eben nach Erschöpfung des Rechtswegs Verfassungsbeschwerde erhoben. Jetzt zum zweiten Mal gegen diese zweite Mietpreisbegrenzungsverordnung. Aber auch die hat das Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung angenommen. Und es damit begründet, dass es eben das relativ mildeste Mittel sei, um eine Aufteilung der Wohnbevölkerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit zu vermeiden oder zu verhindern. Und ja, auch diese Verfassungsbeschwerde, wie gesagt, war nicht erfolgreich. Und die Mietpreisbremse kann nun bis zum Jahre 2029, da muss sie dann zwingend außer Kraft treten, weiter Geltung erhalten. Ja, das war der Beschluss vom 8.1.2026.
Ja, vielen Dank dafür. Und du hast uns dann nochmal so aus den aktuellen Plänen des Gesetzgebers auch was mitgebracht.
Ja, genau. In dieser Woche tagt der Bundestag und wird sich mit vielen Dingen beschäftigen, unter anderem auch mit zwei Gesetzesvorhaben der Bundesregierung, die mir aufgefallen sind. Einmal geht es um die Änderung des Umweltrechtsbehelfsgesetzes. Wie wir alle wissen, sind Umweltverbände oder haben Umweltverbände selbst das Recht, gegen Gesetzes- oder gegen Planungsvorhaben Rechtsmittel einzulegen. Damit werden viele Projekte viele Jahre lang behindert. Ich hatte vom Vorgespräch ja schon erzählt, dass die A20 weitergebaut werden soll von Mecklenburg-Vorpommern nach Schleswig-Holstein. Und dass das jetzt nach 20 Jahren tatsächlich geschehen wird, warum hat das so lange gedauert? Weil es eben eine Reihe von Klagen gegeben hat vom BUND, von anderen Umweltvereinigungen. Jetzt sagt der Gesetzgeber, diese Umweltvereinigungen werden nur zeitlich befristet anerkannt. Sie dürfen nur dort noch klagen, wo ihr konkreter Aufgabenbereich betroffen ist. Die Verfahren werden beschleunigt, so soll die Klageerwiderungsfrist 10 Wochen betragen. Und, das finde ich als wirkungsvollste Änderung, die laufenden Klageverfahren sollen keine aufschiebende Wirkung mehr haben. Bin ja sehr gespannt, ob das tatsächlich zu einer Beschleunigung unserer vielen Verfahren führen wird. Ein zweites Gesetzesvorhaben der Bundesregierung betrifft die Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge. Also die Riester-Rente soll ersetzt werden, unter anderem durch das Altersvorsorgedepot, auch wenn das keine hundertprozentige Garantie mehr erfährt. Die Förderung soll bis zu 1.200 Euro jährlich mit 35 Cent festgelegt sein. Und es kommt die Frühstartrente für Kinder. Jährlich 120 Euro sollen als Startkapital für ein Altersvorsorgedepot bereitgestellt werden. Ja, so viel von meiner Anlageberatung an dieser Stelle.
Ja, vielen Dank dafür. Und ich habe gelernt, dass die Zahlen bei den Autobahnen zum Beispiel also bedeuten, wie lange das ganze Planungsverfahren gedauert hat. Dann weiß ich hier rund um Berlin die A10 oder A9, das hat dann also 10 oder 9 Jahre gedauert. Ja,
ja, das kann ja durchaus sein. Reden wir mal nicht über die A40.
Ja, genau. So, ich habe da noch zwei Schreiben von der Finanzverwaltung, einmal aus Bayern, da geht es um die steuerrechtliche Behandlung sogenannter Familiengenossenschaften. Ganz kurz nochmal zu diesen Familiengenossenschaften. Die sind so ein Thema von vermeintlichen Beratern, die sich ausgedacht haben, ach, das ist doch eine super Idee, dass man eine Genossenschaft gründet, da sein ganzes Vermögen reinpackt und natürlich auch seine Familie, damit das Ganze Familiengenossenschaft heißt. Familienmitglieder werden also Genossen und dann ziehen wir einfach die ganzen privaten Ausgaben, die wir haben, über diese Genossenschaft und ziehen die natürlich bei der Genossenschaft als Betriebsausgaben ab. Also wenn ich zum Beispiel Urlaub gemeinsam mache, ne, das ist dann eine Betriebsausgabe. Und bei den Genossen soll das Ganze dann eben keine steuerpflichtigen Einnahmen sein, sodass ich also hier so ein Double Dip habe, doppelt gewonnen. Einmal auf der einen Seite Betriebsausgabe, auf der anderen Seite keine Besteuerung bei den Mitgliedern der Familiengenossenschaft. So nicht. Hat schon das Land Sachsen-Anhalt mit dem Schreiben vor einiger Zeit gesagt. Die haben solche Konstruktionen zumindest dann aus steuerlicher Sicht dann als VGA, als verdeckte Gewinnausschüttung dann angesehen, also dass es am Ende doch zu einer Besteuerung kommt. Genauso war dann auch das Finanzgericht Berlin-Brandenburg im letzten Jahr drauf und jetzt eben auch das Bayerische Landesamt für Steuern hat am 17.02. ein Schreiben rausgebracht, wo die eben gesagt haben, natürlich müssen wir uns das genau angucken, das kann ja auch alles legitim sein und alles gut sein im Einzelfall, aber wenn wir es dann eben überziehen und gerade dann versuchen, hier die Finanzierung der privaten Lebensaufführung der Mitglieder irgendwie über die Familiengenossenschaft abzuwickeln, dann sehen wir auch hier verdeckte Gewinnausschüttungen. Und muss ich auch immer dazu sagen, wenn man es eben hier überzieht und das Ganze eben bewusst macht, dann kann es auch sein, und wir haben das schon gesehen, dass dann eben Steuerstrafverfahren eingeleitet werden. Also da bitte vorsichtig mit den Familiengenossenschaften. Und dann noch ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 19. Februar. Da geht es um das Kindergeld und das Kindergeld künftig ohne Antrag möglich sein soll. Man stellt sich das so vor, wenn ich eh schon Kinder habe, dann habe ich ja meine ganzen Daten schon hinterlegt und dann wird einfach bei dem weiteren Kind das zusätzliche Kindergeld dann demjenigen, der bisher das Kindergeld bekommen hat, einfach überwiesen. Wenn ich bisher noch kein Kind hatte und jetzt das erste Kind bekomme, dann müsste ich nur meine IBAN hinterlegen. Ohne weiteren Antrag würde dann auf diese IBAN dann das Kindergeld überwiesen. Ich hoffe, das klappt. Klingt erstmal ganz gut. Kann man die Eltern, die ja sowieso dann ein bisschen Stress haben, wenn sie ein frisches Kind bei sich zu Hause haben, dann auch ein bisschen von Anträgen entlasten. So, und dann kommen wir mal zu den aktuellen Urteilen der Woche. Und da habe ich auch was mitgebracht und das passt ganz gut zu dem, was ich gerade zur Familiengenossenschaft gesagt habe und dass man das da nicht übertreiben soll. Das FG Düsseldorf hatte über einen Fall zu entscheiden, den möchte ich jetzt hier gar nicht so im Einzelnen aufdröseln. Es ging so als Überschrift um Bondstripping. Da hatte man eine Kapitalanlagegesellschaft in Liechtenstein und wollte jetzt also über die Grenze steuerfreie Einkünfte erzielen. Das wäre jetzt nicht gegangen, wenn man sich direkt beteiligt hätte. Es wurde in dem Fall eine KGaA, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien gegründet bzw. zwischengeschaltet, um dann am Ende über das internationale Steuerrecht eine Steuerfreiheit zu bekommen. Und das FG Düsseldorf hat sich das alles angeguckt und gesagt, ja klar, wenn ich mir so die Einzelschritte angucke, dann würdest du auch recht haben, lieber Steuerpflichtiger, und würdest dann zum Beispiel deine Steuerfreiheit bekommen. Aber wenn ich dann mich so rauszoome und dann eine Gesamtbetrachtung vornehme, dann wirken doch die Einzelakte umständlich kompliziert und nur eben zu dem Zweck vorgenommen, hier steuerliche Vorteile zu erzielen. Und genau diesen Satz, das, was ich gerade gesagt habe, das muss man mal auf sich wirken lassen. So gucken sich Finanzämter, aber auch Finanzgerichte dann doch Konstruktionen ab. Ja, wieder siehe Familiengenossenschaft. Mag im Einzelnen erstmal so irgendwie nachvollziehbar sein. Wenn ich mir das Ganze dann aber angucke, dann wirkt es dann eben umständlich kompliziert und eben nur zur Steuervermeidung vorgenommen. Und das ist dann eben genau die Definition, dass das Finanzamt, beziehungsweise hier in dem Fall das Finanzgericht sagt, das ist eine Steuerumgehung und wir werden das nicht anerkennen. Das war das FG Düsseldorf, Urteil vom 5. November 2025, Aktenzeichen 2K3874 aus 15F. Der Steuerpflichtige fand das nicht gut, Revision war nicht zugelassen, der hat jetzt die Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt und das Aktenzeichen beim Bundesfinanzhof ist römisch 4b 5 aus 26. Dann zu einem weiteren Urteil, diesmal vom Bundesfinanzhof. Da ging es so im Kern darum, dass es eine grundbesitzende GmbH gab. Und an der GmbH gab es Gesellschafter, klar. So, und einer der Gesellschafter hatte, wir reden über das Jahr 2010, eine Beteiligung von unter 95%. Warum erwähne ich das mit den unter 95%? Damals gab es noch im § 1 Absatz 3, Nummer 1 bzw. Nummer 2 Grunderwerbsteuergesetz eine Grenze von 95%. Wenn ich drunter blieb, dann gab es keine Grunderwerbsteuer. Wenn ich eben Anteile an Kapital- oder Personengesellschaften habe, wenn ich drüber war, dann gab es eine sogenannte Anteilsvereinigung und dann muss ich Grunderwerbsteuer zahlen als Gesellschafter. So, ich war eigentlich unter 95%, also alles gut. Jetzt erwarb aber diese grundbesitzende GmbH eigene Anteile und damit rutschten die Gesellschafter alle rechnerisch ein bisschen höher in ihren Prozenten und damit eben auch dieser Mehrheitsgesellschafter rutschte über 95% und das löste dann diese schädliche Anteilsvereinigung aus und führte zu Grunderwerbsteuer und das hat jetzt eben genau der BfH in seinem Urteil bestätigt, dass eben dann auch diese mittelbare Anteilsvereinigung über den Erwerb eigener Anteile zu einer Grunderwerbsteuer führen kann. Das ist das Urteil des BfH vom 22.10.2025, Aktenzeichen römisch 2 R24 aus 22. Und jetzt rüber zum Bundesarbeitsgericht.
Ja, genau. Und heute reden wir mal über einen Beschluss. Beschluss deshalb, weil der zweite Senat möchte gerne abweichen von einer Rechtsansicht des fünften Senats und hat dort offiziell angefragt. Und der fünfte Senat hat gesagt, ja, Zweiter Senat, mach das mal so, wir schließen uns deiner Meinung an. Worum ging's? Eine deutsche Klägerin mit Wohnsitz in Deutschland war Flugbegleiterin für eine Beklagte, ein Luftfahrtsunternehmen mit Sitz in Chicago, hat dort mit diesem Luftfahrtunternehmen in den USA einen Arbeitsvertrag geschlossen nach dem Recht des Staates Illinois und hat aber stets ihre Einsätze in Frankfurt begonnen und beendet, was erklärt, dass ein deutsches Arbeitsgericht zuständig ist. Flugbegleiterin wurde gekündigt, hat gegen diese Kündigung Rechtsmittel eingelegt. Das Bundesarbeitsgericht in der letzten Instanz hat er entschieden, dass das Arbeitsverhältnis am 30.04.21 endete. Allerdings hat die Dame seit Oktober 2020 kein Geld bekommen und hat den Annahmeverzugslohn eingeklagt. Annahmeverzugslohn, das richtet sich nach § 615 BGB und der ist abbedingbar. Und so hatte sie auch in ihrem Arbeitsvertrag vereinbart, dass sie im Fall einer Kündigung keinen Annahmeverzugslohn geltend machen kann. Der Zweite Senat war da sehr skeptisch und hat gemeint, auch wenn 615 BGB abbedingbar sei, könnte das also durchaus rechtswidrig sein. Der fünfte Senat, der für Entgeltansprüche zuständig ist, hat das bislang auch so gesehen und gefragt, wie sieht es denn aus unter dem Lichte der kündigungsrechtlichen Regelung? Und da hat der fünfte Senat jetzt gesagt, ja, die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch eine Kündigung wäre ja praktisch bedeutungslos, wenn der Arbeitnehmer im Falle seiner Nichtbeschäftigung da keinen Vergütungsanspruch hätte. Also greift dieser 615 BGB ganz direkt in das zwingende Kündigungsrecht ein und führt dazu, dass der 615 BGB eben nicht einfach so abbedungen werden kann. Hat sich also der Rechtsprechung des Zweiten Senats angeschlossen und die Dame kriegt tatsächlich jetzt auch Annahmeverzugslohn. Wer sich erinnern mag, diesen Sachverhalt hatten wir hier schon mal als Gegenstand und haben berichtet, dass diese Arbeitnehmerin auch einen Anspruch auf ein qualifiziertes Arbeitszeugnis hat, was seinerzeit in diesem Arbeitsvertrag nach dem Recht des Staates Illinois auch ausgeschlossen war. Auch dort hat sie am Ende Recht bekommen. Mal gucken, vielleicht hat das Bundesarbeitsgericht noch einen anderen Teil dieses Arbeitsverhältnisses auf dem Tisch. Wir werden sehen. Das jedenfalls war der Beschluss des Bundesarbeitsgerichts vom 28. Januar 2026 zum Aktenzeichen 5 AS 4 aus 25.
Ja, und jetzt darf ich noch mal vom Bundesfinanzhof Ihnen etwas berichten. Da geht es um betriebliche Altersversorgung. Es hatte eine Arbeitnehmerin abgeschlossen und die hatte dann mehr oder weniger die Wahl, einmal sich dann die Altersversorgung als Rente bis zum Ende der Lebenszeit dann auszahlen zu lassen oder eine Einmalleistung zu wählen. Da dachte die, ach super, dann nehme ich doch die Einmalleistung. Ist doch alles prima und man hätte auch davon ausgehen können, dass das steuerlich prima ist, denn wenn ich diese Einmalleistung wähle, dann habe ich eine Zusammenballung von Einkünften in einem Veranlagungszeitraum und da denkt jeder Steuerrechtler sofort dran, super, wenn das nämlich vorliegt, dann haben wir sogenannte außerordentliche Einkünfte nach § 34 Absatz 2, in dem Fall Nummer 4 Einkommensteuergesetz. Ich kriege also Vergütung für meine mehrjährige Tätigkeit und das wird dann insgesamt begünstigt besteuert. Nö, hat das Finanzamt gesagt und jetzt tatsächlich auch der BFH. Ja, wir haben eine Zusammenballung von Einkünften, das ist schon alles richtig. Die Voraussetzung dieses 34 Absatz 2 Nummer 4 erfüllt so grundsätzlich. Aber das Ganze muss dann doch bitte irgendwie so einen atypischen Sachverhalt darstellen und nicht etwas sein, was ja irgendwie für dich planbar gewesen ist. Und diese Planbarkeit hatten wir hier. Wir haben einen Vertrag abgeschlossen, nachdem schon von Anfang an klar war, dass ich am Ende unbedingt, ohne dass ich sonstige Voraussetzungen erfüllen muss, eben diese Einmalleistung wählen kann. Und da hat der BFH gesagt, okay, ne, wenn es eben so die Möglichkeit ist, dann kannst du ja praktisch die auch begünstigte Besteuerung dadurch für dich einfach wählen. Und das soll hier nicht sein. Es muss ein irgendwie ansonsten atypischer Sachverhalt vorliegen, den wir hier nicht haben. Und von daher ist es dann so, dass eben diese Kapitalleistung aus der betrieblichen Altersversorgung dem ganz normalen Progressionseinkünften unterliegt und dann eben entsprechend nicht begünstigt zu besteuern sind. Das ist also sehr spannend, weil man dann jetzt auch auf sämtliche Altersvorsorgen gucken muss, ob der BFH dann in diesen Fällen dann auch so entscheiden würde. Das ist das Urteil des BFH vom 30. Oktober 2025 gewesen. Aktenzeichen römisch 10 R25 aus 23. Ja, und dann zum Abschluss noch so ein bisschen was Abgefahrenes aus dem Steuerrecht, wo man am Ende nur sagen kann, naja, das sollte man sich, wenn dann, immer gut angucken beziehungsweise professionelle Hilfe holen. Wo sind wir? Wir sind in dem Fall bei der Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern nach dem Paragraphen 6 Absatz 5 Satz 3 Einkommensteuergesetz. Da kann ich also zum Buchwert Wirtschaftsgüter hin und her schieben zwischen meinem Betriebsvermögen, Sonderbetriebsvermögen und. Wenn das Ganze dann aber doch so einen Teilentgeltlichkeitscharakter hat, also ich habe dann schon so einen Schenkungsbereich, aber eben auf der anderen Seite dann auch so einen entgeltlichen Bereich, dann ist immer wieder die Frage, wie muss ich denn jetzt was hier eigentlich berechnen? In dem Fall befinden wir uns im Bereich nicht der Einheitstheorie, wo ich dann also gucke, ist es entweder eine Schenkung oder am Ende komplett entgeltlich, sondern wir befinden uns im Bereich der Trennungstheorie. Ich muss also aufteilen, Schenkungsbereich und sonstigen entgeltlichen Bereich. Und jetzt in dem Fall ist es dann wieder so, wenn ich die Trennungstheorie habe, muss ich immer wieder gucken, gilt denn die sogenannte strenge Trennungstheorie? Da teile ich dann auf und da muss ich aber auch meine Buchwerte und dergleichen exakt nach dem Verhältnis dann auch dem unentgeltlichen und dem entgeltlichen Bereich zuordnen. Oder gilt die modifizierte Trennungstheorie? In dem Bereich kann ich abweichen von den eigentlichen Verhältnissen, meine Buchwerte dann dem entgeltlichen und unentgeltlichen Bereich dann eben, wie gesagt, dann zurechnen. So, was gilt jetzt hier? Strenge Trennungstheorie oder modifizierte Trennungstheorie? Der BFH hat sich dann der sogenannten modifizierten Trennungstheorie dann zugeschlagen. Muss man so hinnehmen. Es ist nicht so ganz klar, ob also Argumente gäbe es in beide Richtungen. Der BFH wollte es dann eben hinsichtlich der modifizierten Trennungstheorie. Heißt dann aber, wenn ich mal so einen Sachverhalt habe und dann berechnen muss, was sind denn jetzt hier eigentlich, was ist der entgeltliche Bereich, was habe ich dann für Veräußerungsgewinne am Ende, habe ich irgendwelche AFA-Reihen, die zu berücksichtigen sind, muss ich mir das sehr genau angucken und dann eben gegenchecken, was sagt der BFH. Das ist das Urteil des BFH vom 11. Dezember 2025 gewesen, Aktenzeichen römisch 4 R17 aus. Damit haben die Zuhörer das für diese Woche auch schon wieder geschafft.
Genau so.
War toll. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Bis zur nächsten Woche. Tschüss.